SRF 1.
Von der SRF Wirtschaftsredaktion.
Trend. Das Wirtschaftsmagazin.
Panama am Pranger. Wir zeigen, wo das Geld fehlt, das in Steueroasen versteckt wurde. Nämlich beim Bau von Spitälern, Schulen und Straßen, bei der Wasser- und Energieversorgung, sagt der Experte.
To finance development projects such as building hospitals, schools, building roads, ensuring that there is a constant water supply, energy supply.
Der Direktor der Schweizer Finanzmarktaufsicht warnt vor Geld aus dubiosen Quellen.
Das Geldwäschereirisiko in der Schweiz hat zugenommen. Es gibt schlicht zu viele kriminelle Gelder, die im weltweiten Finanzsystem gewaschen werden.
Am Mikrofon ist Ivan Lieberherr. Was lesen Sie gerade? Eine beliebte Frage bei Interviews mit mehr oder weniger prominenten Leuten. Wer diese Woche Wirtschaftsinteressierte nach ihrer Lektüre fragt, kriegt meist die gleiche Antwort.
Die Panama Papers, sehr geehrte Damen und Herren, sind für uns alle wahrscheinlich diese Woche sehr interessanter Lesestoff.
Mark Branson, der Direktor der Schweizer Finanzmarktaufsicht FINMA. Mehr zu diesen Panama-Papieren später. Es gibt nämlich auch andere Themen, über die wir noch reden sollten. Zum Beispiel über den Besuch von Bundespräsident Johann Schneider Ammann in China, gemeinsam mit einer 40-köpfigen Wirtschaftsdelegation. Die Schweiz und China haben ein Freihandelsabkommen geschlossen. Seit Mitte 2014 ist es in Kraft. Aber man hört von Unternehmern hierzulande immer wieder, dass dieses Abkommen nicht sehr praxistauglich sei. Ich habe unseren China-Korrespondenten Martin Aldrovandi gefragt, hat Johann Schneider Ammann, unser Wirtschaftsminister, hat er die Probleme angesprochen?
Ja, das hat er gesagt. Also er hat natürlich nochmals betont, dass dieses Freihandelsabkommen sehr gut funktioniere, dass man zufrieden sei. Das hat er der chinesischen Regierung auch gesagt, aber eben, dass es auch noch Sand im Getriebe habe. Er ist jetzt aber nicht auf Einzelfälle von Unternehmen, von Schweizer Unternehmen eingegangen. Das hat er auch konkret gesagt, es sei nicht seine Aufgabe als Bundespräsident, jetzt über einzelne Fälle mit der obersten chinesischen Führung zu sprechen. Aber er hat eben erwähnt, dass es noch Probleme gibt und die werden dann in den einzelnen technischen Ausschüssen gelöst.
Wo ist denn da Sand im Getriebe, ganz konkret?
Es gibt ja Unternehmen, die geklagt haben, dass zum Beispiel die ganzen Formalitäten bei den Zöllen, also bei der Einfuhr, stark zugenommen hätten oder zum Teil, dass die Zöllner gar nicht über das Abkommen Bescheid wussten, zumindest am Anfang. Dann gab es auch Unklarheiten bei den Formularen, wie man die ausfüllt und welches Formular überhaupt gebraucht wird. Oder auch ein Problem war, dass die, oder ist es zum Teil immer noch, dass Schweizer Exporte, die über Drittstaaten nach China gelangen, dass diese Produkte dann Probleme haben, als Schweizer Produkte anerkannt zu werden.
Und was gedenkt China denn zu tun, um solche Hemmnisse zu beseitigen? Haben Sie da Signale?
Konkret gibt es da noch keine Ankündigung, was man unternimmt. Bundespräsident Schneider-Ammann hat es einfach angesprochen, dass es noch Probleme gibt. Es gibt ja eigentlich schon eine Zusammenarbeit mit der chinesischen Seite, zum Beispiel auf der Ebene der Zollbehörden. Und die Idee ist eigentlich mehr, dass man jetzt auf der obersten Ebene nochmals darauf aufmerksam macht und damit hofft, dass es dann auch auf der unteren Ebene, also auf der, in der Praxis dann beschleunigt wird.
Die China-Reise der Schweizer Wirtschaftsdelegation diente in erster Linie der Beziehungspflege. Gab es aber auch handfeste Ergebnisse?
Ja, es wurden jetzt in dem Sinn keine Abkommen oder so unterschrieben während des Besuchs, aber es gab sogenannte MOUs, also Absichtserklärungen. Da geht es unter anderem um Arbeitssicherheit, Fragen der Umwelt. Was man immer diskutiert hat oder was man immer erwähnt hat, ist diese Innovative Strategic Partnership, ohne das dann im Genauen wirklich auszuführen, diese Innovationspartnerschaft. Da wurde man nicht so konkret, die Projekte stehen noch an. Aber Sie sagen das richtig, beim Besuch ging es eigentlich vor allem um die Kontaktpflege zwischen den beiden Seiten. Das heißt eben auch, dass der Bundespräsident mit Premierminister Li Keqiang oder am zweiten Tag auch mit Präsident Xi Jinping eben wichtige Probleme zumindest auf höchster Ebene ansprechen konnte. Ein Punkt neben dem Freihandelsabkommen sind auch diese Schweizer Visastellen. Da hat man sich in China jetzt nochmals stark gemacht. Drei sind ja bereits bewilligt worden und die Schweiz hätte gerne 9 weitere. Und da wartet man ja immer noch auf das Okay der Chinesen. Hier geht es darum, dass ja die neuen biometrischen Visa für den Schengen-Raum zügig abgewickelt werden sollen, damit die chinesischen Touristen auch weiterhin in die Schweiz kommen da hofft man jetzt auf ein schnelles Entgegenkommen der Chinesen. Dann wurden auch noch die Menschenrechte angesprochen. Die Schweiz führte einen Menschenrechtsdialog mit China. Und die Schweizer Regierung, die verweist ja immer sehr gerne auf diesen Dialog, wenn immer das kritisiert wird. Und da wurde offenbar auch ein Termin genannt. Also der nächste Dialog, der soll im Mai stattfinden. Und auch nicht ganz unwichtig ist noch, dass Schneider-Ammann Präsident Xi zu einem Besuch in die Schweiz eingeladen hat und er diese Einladung angenommen hat. Man weiß aber noch nicht, wann er kommen soll.
Das war Martin Aldrovandi, unser Korrespondent in China.
Trend.
Das Potenzmittel Viagra vereint mit der Antifaltenspritze Botox. Es hätte eine der größten Unternehmenshochzeiten der Geschichte werden sollen. Aber der Viagra-Produzent Pfizer will nicht mehr. Aus Steuergründen, wie Samuel Emch berichtet.
Steuern sparen. Das war der Kern der geplanten 160 Milliarden Dollar Übernahme. Daraus hat Pfizer nie ein Geheimnis gemacht. Pfizer, zu Hause in New York, hätte mit der Übernahme der irischen Allergan die Adresse des Hauptsitzes ins steuergünstige Dublin verlegen können. Auch hätte der US-Konzern Gewinne, die im Ausland erzielt wurden und dort lagern, einfacher verwenden können. Denn wenn diese Gelder in die USA überwiesen werden, sind sie in den USA steuerpflichtig. Die Übernahmepläne gerieten aber von politischer Seite stark unter Beschuss. Firmenübernahmen zwecks Steueroptimierung sind auch Präsident Obama ein Dorn im Auge. Das US-Finanzministerium hat deshalb neue Maßnahmen ausgearbeitet, um solche Übernahmen zu verhindern. Erst Anfang Woche traten neue Regeln in Kraft. Regeln, die das Steuersparen via Firmenübernahme erschweren. Dass nur gerade ein paar Tage nach der Einführung dieser Regeln Pfizer einer der größten Übernahmen in der Wirtschaftsgeschichte ablässt, dürfte die US-Regierung mit Genugtuung zur Kenntnis nehmen. Offiziell kommentiert sie das Geschäft aber nicht. Es ist bereits das zweite Mal, dass Pfizer daran scheitert, eine ausländische Firma zu kaufen, um sich so in steuergünstige Ausland abzusetzen. Anstatt Steuern zu sparen, wird der Viagra-Produzent nun eine sogenannte Break-up-Fee von 150 Millionen Dollar an die irische Allergan überweisen. Eine Entschädigung, weil die Übernahme nicht zustande kommt.
Samuel Emch. Gleich geht's um die Panama-Papiere. Wir zeigen, was mit Staaten geschieht, denen Millionen abhanden kommen. Millionen, die dann in Steueroasen verschwinden, wie eben Panama. Zuerst noch weitere wichtige Meldungen der Woche im Überblick.
Trend, Kurznachrichten.
Und die hat auch Samuel Emch zusammengestellt.
Schindler zieht sich aus Japan zurück. Wie der Lift- und Rolltreppenproduzent bekannt gab, verkaufte er sein Japan-Geschäft an den grössten Konkurrenten Otis. 2006 beging der Luzerner Konzern nach einem Todesfall mit einem Schindlerlift einen kulturellen Fauxpas. Man entschuldigte sich nicht schnell und ausführlich genug. Seither fand Schindler kaum noch japanische Kunden für seine Lifte. Probleme mit der Kundschaft hat auch der drittgrößte Handy-Abo-Anbieter der Schweiz, Salt. Im letzten Jahr sind die Kunden in Scharen davon gelaufen. Umsatz und Gewinn ging zurück. Verantwortlich macht Salt das alte Management. Denn nicht nur die Kunden, auch die Mehrheit des Top-Managements ist dem ehemals unter dem Namen Orange bekannten Konzern im vergangenen Jahr abhanden gekommen. Einen Abgang kommunizierte diese Woche der Bankenverband. Patrick Odier, Präsident der Bankiervereinigung Schweiz, tritt ab. Der Genfer Bankier hatte das Präsidium in stürmischen Zeiten 2009 übernommen. In seiner Ära fielen der Steuerstreit mit den USA oder auch die Einführung des automatischen Informationsaustausches, also die Abschaffung des Bankgeheimnisses. Der 61-jährige Odier will sich ab September wieder vermehrt um seine eigene Bank Lombard Odier kümmern. Kummer machte der Schweizerischen Nationalbank SNB die neue Banknotenserie. am Mittwoch. Mit 5,5 Jahren Verspätung konnte die SMB nun aber endlich das neue 50er-Nötli vorstellen. Grünlich, ein wenig kleiner mit Pusteblume, Globus und Gleitschirmflieger verziert, mit neuen Sicherheitsmerkmalen versehen und schon bald verfügbar, wie SNB-Präsident Thomas Jordan bekräftigt.
Die wird jetzt ausgeliefert, sodass sie eben nächste Woche am 12. April dann in den Banken und in der Post verfügbar ist.
Eine große Arbeitslosigkeit und ein massiver Schuldenberg belasten nach wie vor die griechische Wirtschaft. Das von den Gläubigern verordnete Mittel gegen diese Misere heißt Privatisierung. So kündete Griechenland Ende Woche an, den größten Hafen des Landes zu verkaufen. Käufer ist die chinesische Großreederei COSCO. Insgesamt rund 370 Millionen Euro bezahlt der chinesische Staatskonzern für die griechische Privatisierung.
Trend, Thema.
Die Panama-Papiere. Sie waren das alles bestimmende Nachrichtenthema der Woche. Prominente Politiker und Sportler sind auf einer Liste mit rund 214.000 Briefkastenfirmen aufgetaucht. Die panamaische Anwaltskanzlei Mossack Fonseca hatte diese Firmen im Auftrag von Banken, Unternehmen und Einzelpersonen gegründet. Dies zeigte ein internationales Journalistennetzwerk auf, das von einer anonymen Quelle zugespieltes Datenmaterial ausgewertet hat. Philipp Meyer fasst zusammen, was bisher bekannt ist.
So when somebody is cheating,
estoy muy tranquilo que he cumplido con la ley.
Samantha and I had a joint account and we owned.
Einer nach dem anderen musste sich erklären. Der isländische Premier Sigmundur David Gunnlaugsson, der argentinische Regierungschef Mauricio Macri und der britische Premier David Cameron. Ihnen allen wird vorgeworfen, in der einen oder anderen Weise an Briefkastenfirmen beteiligt zu sein oder gewesen zu sein und dies geheim gehalten zu haben. Auf der Liste, die der Kanzlei Mossack Fonseca abhanden kam, sind auch Vertraute des russischen Präsidenten Wladimir Putin zu finden, hohe chinesische Funktionäre sowie der ukrainische Präsident Viktor Poroschenko. Er soll noch nach seiner Wahl eine neue Offshore-Firma gegründet haben. Dass ausgerechnet ein Beispiel aus Panama bekannt wird, überrascht Geldwäscherei-Experte Daniel Telesklav nicht.
Panama ist einer der größten Anbieter von solchen Dienstleistungen, hat in den letzten Jahren enorm zugelegt, vor allem weil die Regulierung in Europa immer strenger geworden ist. Davon hat man in Panama profitiert.
Längst ist nicht klar, wer oder ob überhaupt einer auf der Liste aufgetauchten Namen sich illegal verhalten hat. Das müssen Untersuchungen in den jeweiligen Ländern zeigen. Bei einem der genannten wurde jedoch der Druck bereits zu groß. Der isländische Premier Gunnlaugsson musste nach Bürgerprotesten den Hut nehmen. Es gibt aber durchaus legitime Gründe, eine Offshore-Firma zu gründen, sagt Telesklav.
Es kann zum Beispiel sein, dass ein Politiker ein Industrieller ist und dann in ein Amt gewählt wird und seine Aktien dann in einen Trust oder in eine Gesellschaft übergibt, die dann die Vermögenswerte verwaltet, solange der Politiker im Amt ist, sodass da kein Interessenkonflikt entsteht.
Telesklav betont aber auch, dass es noch mehr illegale oder zumindest zweifelhafte Gründe gibt, sich hinter einer Briefkastenfirma in Panama, auf den Jungferninsel oder einem anderen Offshore-Gebiet zu verstecken. Korruptionsexperte Mark Piet nannte in der Sendung Forum einige davon.
Das nächste Mal fallen mir natürlich für Verbrechen ist erworbene Geld ein oder Steuerhinterziehung. Bei den Politikern da eher Interessenkonflikt. Man tut falsche Angaben machen über sein Vermögen. Das ist auch nicht besonders gut. Daneben gibt es natürlich so Fälle wie Ehegatten im Hinblick auf Verscheidung austricksen. Das ist alles, sagen wir mal, illegal bis hochproblematisch.
Der prominenteste Schweizer Name, der bis jetzt in den Papieren aufgetaucht ist, Gianni Infantino, der frisch gewählte FIFA-Präsident. Der Vorwurf, über Briefkastenfirmen soll ein unsauberer Verkauf von Fernsehrechten abgewickelt worden sein. Auch sonst bleibt die Schweiz nicht von den Enthüllungen verschont. Mindestens 1200 der Firmen sollen von Schweizer Banken, Treuhändern und Anwaltskanzleien gekauft worden sein. Die Finanzmarktaufsicht FINMA untersucht nun, ob Banken dabei möglicherweise gegen das Geldwäschereigesetz verstoßen haben. Derweil haben die an der Recherche beteiligten Medienhäuser angekündigt, dass sie in den kommenden Wochen weitere Beispiele aus den Panama Papers aufzeigen werden.
Die Panama-Papiere zeigen also, wie Firmen und Privatpersonen ihr Geld verstecken. Diese Praktiken können Auswirkungen haben für ganze Länder, nämlich dann, wenn durch Steuertricks und Geldwäscherei Millionen abhanden kommen. Geld, das vor allem armen Ländern dann fehlt für Infrastrukturprojekte, die Bildung oder das Gesundheitswesen. Besonders betroffen von diesem Phänomen ist Afrika. Anna Lemmenmeier berichtet.
Die Länder südlich der Sahara sind weltweite Spitzenreiter. In einer ungünstigen Disziplin, denn aus Subsahara-Afrika fließt am meisten Geld ab, gemessen an der Wirtschaftsleistung der Region. Jedes Jahr sind es laut Schätzungen zwischen 50 und 100 Milliarden Dollar. Mehr als der Kontinent jährlich an Entwicklungsgeldern erhält. Geld, das diese Länder dringend bräuchten, sagt Jason Braganza von der NGO Tax Justice Network Africa.
Building hospitals, schools, building roads, ensuring that there is a constant water supply, energy supply.
Um Krankenhäuser, Schulen, Straßen zu bauen, für die Strom- und Wasserversorgung. Die gesamte Entwicklung der Region werde gelähmt, wenn jedes Jahr Milliarden abhanden kommen.
Are critically crippling these economies and these countries from actually supporting their development agenda.
Die Milliarden, die abfließen, werden unter sogenannten illicit financial flows zusammengefasst. Unlautere Finanzströme. Diese lassen sich in drei Kategorien fassen: Steuervermeidungstricks von Firmen, kriminelle Aktivitäten und Korruption. In Afrika spielten nicht korrupte Politiker die Hauptrolle, welche ihr Geld außer Landes schafften, wie es das Klischee so oft suggeriere.
The narrative is no longer that of it is African leaders or African politicians or African.
Vielmehr macht den afrikanischen Kontinent Firmen, meist internationale, zu schaffen.
Of external international players.
Mit ihren Steuervermeidungstricks seien sie hauptverantwortlich für die Milliardenabflüsse, erklärt Porter McConnell von der Financial Transparency Coalition, einem Zusammenschluss von Regierungen und Zivilgesellschaft, mit dem Ziel, unlautere Geldabflüsse zu verhindern.
Corporate tax evasion and tax avoidance, which is generally considered to be between 50-60% of all illicit financial flows.
50-60% machten die Steuertricks der Unternehmen aus. 30-35% fallen unter kriminelle Aktivitäten wie Drogen oder Menschenhandel und nur 3-5% unter Korruption.
3-5% of illicit flows going to government corruption.
Die multinationalen Firmen bedienen sich verschiedener Tricks, um möglichst wenig Steuern zu zahlen. Indem ein Unternehmen beispielsweise vorgibt, dass es einen wichtigen Teil seines Geschäfts in einem anderen Land abwickle. Einem Land mit einem tieferen Steuerfuß. Womit das Unternehmen dann insgesamt weniger Steuern bezahlt, die Steuern aber auf jeden Fall nicht in die Staatskasse desjenigen afrikanischen Landes fließen, in dem das Unternehmen tatsächlich tätig ist. Diese Steuervermeidungstricks führen zu absurden Situationen, wie Porter McConnell veranschaulicht.
The giant brewing firm SAB Miller in Ghana paid a much, much lower tax rate as a result of some of these shenanigans than the woman who outside the SAB Miller plant was selling beer.
In Ghana führte die ausgeklügelte Steueroptimierung von SAB Miller, dem zweitgrößten Brauereikonzern der Welt, gar so weit, dass SAB Miller weniger Steuern zahlte in Ghana als die ghanaische Verkäuferin, welche Bier auf der Straße verkaufte. Dass der Kontinent besonders betroffen ist davon, dass Geld nicht in die Staatskassen fließt, sondern abgezweigt wird, liege auch am Gewicht der Rohstoffbranche, erklärt Porter McConnell.
The extractive sector, oil, gas and mining are especially vulnerable to this kind of exploitation.
Studien hätten gezeigt, dass die Ölindustrie und der Bergbau besonders anfällig seien für Geldabflüsse. Rund ein Drittel der weltweiten Mineralreserven liegen in Afrika. Der Kontinent steuert einen Zehntel der weltweiten Ölproduktion bei. Zudem sind viele afrikanische Länder politisch instabil, womit die Prioritäten der Regierungen nicht bei den Steuern für Multis liegen dürften. Allerdings tragen einige afrikanische Länder mit ihrer Gesetzgebung auch zu den Steueroptimierungstricks von Multis und Privatpersonen bei.
Studies suggest that Kenya is actually the number one easiest place in the world to set up an anonymous shell company.
Kenia beispielsweise sei der Ort weltweit, an dem es am einfachsten sei, eine Briefkastenfirma aufzumachen, sagt Porter McConnell, die Direktorin der Financial Transparency Coalition. Diese illicit financial flows, die Milliarden, die die afrikanischen Länder jedes Jahr verlieren, sind schon lange auf der Agenda Afrikas. Die Ursachen und Auswirkungen des Phänomens sind bekannt, besonders seit der Referenzbericht der Afrikanischen Union und der UNO zum Thema nach vierjähriger Arbeit im letzten Jahr präsentiert worden war. An der UNO-Konferenz über Entwicklungsfinanzierung im letzten Sommer dann haben auch diverse afrikanische Länder gefordert, dass eine neue UNO-Organisation gegründet würde, um die globale Kooperation in Steuerfragen zu organisieren. Der Vorschlag kam nicht durch, wie Porter McConnell bemängelt.
Right now, those rules are being set by the OECD and then belatedly, there's an invitation to the rest of the world to join in order to implement what they've already decided.
Somit blieben die Industrienationen im Rahmen der OECD federführend, wenn es darum gehe, die Architekten der globalen Steuerstruktur zu sein. Und die Industrienationen hätten eben andere Bedürfnisse als die afrikanischen Länder.
And that's not meeting the needs of sub-Saharan African nations and it's not meeting the needs of most developing countries.
Das prangert auch Jason Braganza von Tax Justice Network Africa in Kenia an. Denn das Problem der Geldabflüsse könne nur gelöst werden, wenn alle Staaten mitarbeiteten.
I think it is very important that the international community, where a lot of the financial institutions that have been involved in supporting this sorts of activity, that they also reflect and take a look at their own frameworks and legislation.
Auch die Finanzinstitute und die ganze Steueroptimierungsindustrie in Ländern außerhalb Afrikas müssten ihre Regulierungen und ihre Praxis verschärfen.
Really terrible activity that is costing poor countries billions and billions of dollars every year and is, you know, leading up to the further impoverishment of these countries.
Denn solange die internationale Finanzarchitektur gleich bleibt, werden korrupte Politiker, Drogenbosse, Menschenschmuggler, genauso wie geldgierige Großfirmen ihre Dollars verstecken können. Und die Milliarden werden weiterhin fehlen, welche afrikanische Länder so dringend für ihre Entwicklung bräuchten.
Der Abfluss von Geldern aus Entwicklungs- und Schwellenländern ist ein globales Problem. Das sieht auch Mark Branson so, der Chef der Schweizer Finanzmarktaufsicht FINMA. Er will darum die Schweizer Banken stärker in die Pflicht nehmen. Sie müssten dringend mehr tun, damit Gelder aus Korruption und Verbrechen, irgendwo weit weg in Afrika, Asien oder Lateinamerika, damit diese Gelder nicht am Ende auf Schweizer Konten landen. Doch ist das realistisch? Jan Baumann ist der Frage nachgegangen.
Das Schweizer Regime gegen Geldwäscherei gilt im Vergleich zum Ausland als besonders strikt. Trotzdem habe das Risiko zugenommen, warnt FINMA-Direktor Mark Branson. Das zeige das Überwachungssystem seiner Behörde deutlich.
Jede Bank hat eine Ampelfarbe für Geldwäschereirisiko. Aktuell haben 14 Banken ein Geldwäschereirating im roten Bereich. Diese Banken wissen davon und bei jedem dieser Institute sind wir aktiv geworden.
Welche Banken das sind, will Branson nicht sagen. Das darf er von Gesetzes wegen auch gar nicht. Aber öffentlich Alarm schlagen kann er. So sagte er, die laufenden Untersuchungen der FINMA zu prominenten Geldwäschereifällen förderten beunruhigende Erkenntnisse zutage.
Manche Institute hatten einen zu großen Risikoappetit. Sie nahmen auch manchmal dabei Gebühren ein, die überdurchschnittlich hoch schienen.
Doch wie ist das möglich? Am fehlenden Problembewusstsein in der Finanzbranche kann es kaum liegen. Haben doch die Banken in den letzten Jahren ihre juristischen Abteilungen kräftig aufgestockt, die zuständig sind für die Abwehr von Schwarzgeld und Geldwäscherei. Das Problem liegt tiefer. Zum einen dürfe man sich keine Illusionen machen über die praktische Arbeit dieser juristischen Bankabteilungen, sagt Rechtsprofessor Peter V. Kunz von der Universität Bern.
Die gehen relativ nach Schema X vor. Das heißt, man überprüft selten wirklich die wirtschaftlichen Hintergründe insofern, dass man sich überlegt, ja, macht das tatsächlich Sinn oder nicht? Und das ist natürlich nicht ganz vergleichbar mit einem kritischen Hinterfragen, was die Geschäfte anbelangt.
Darum glaubt Kunz auch nicht, dass die Banken das Problem in absehbarer Zeit aus der Welt schaffen können. Im Gegenteil, künftig dürfte es noch mehr Diskussionen geben über die Verwicklung von Schweizer Banken in große internationale Fälle von Geldwäscherei, wie jüngst den brasilianischen Petrobras-Skandal. Die Banken haben hier einen schier unlösbaren Zielkonflikt.
Weil wenn sie in gewissen Ländern und Regionen tätig sein wollen, beispielsweise in Südamerika, in Schwarzafrika, in Osteuropa und so weiter, dort sind die Risiken so enorm und wenn sie dann jeden Einzelfall sehr genau abklären möchten, dann rechnet sich das finanziell für die Unternehmung gar nicht.
Tatsächlich werben die Banken derzeit mehr denn je um Kunden aus Schwellen- und Entwicklungsländern. Dort gibt es immer mehr Reiche und Superreiche und für deren Vermögen öffnen die hiesigen Finanzhäuser gern ihre Türen. Diese Neuausrichtung auf die Wachstumsmärkte in Asien, Afrika und Lateinamerika erhöht also die Gefahr.
Ich bin überzeugt, dass durch die neuen Geschäfte in Schwellenländern und in Regionen, in denen vor allem autokratische Regimes auch an der Macht sind, die Risiken wesentlich größer sind als im traditionellen Gebiet wie in Europa, den USA und so weiter.
Sagt Rechtsprofessor Kunz. Die Schlussfolgerung liegt also nahe. Auch weiterhin werden schmutzige Gelder aus dem globalen Süden den Weg in die Schweiz finden. Auf neue Enthüllungen über die Beteiligung der Banken an fragwürdigen Finanzgeschäften darf man sich daher gefasst machen.
Jan Baumann. Soweit unsere Hintergrundbeiträge zu den Panama-Papieren. Die Hintergründe zum aktuellen Wirtschaftsgeschehen hören Sie auch nächste Woche wieder. Gleicher Sender, gleiche Zeit.
Trend. Das Wirtschaftsmagazin.
Heute Samstagmorgen moderiert vom Ivan Lieberherr.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.